lese uns aus Johannes 12, Abvers 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und er ritt darauf, wie denn geschrieben steht. Stelle hat uns Anja schon vorgelesen aus dem Alten Testament, aus Sacharja 9. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Da verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm hinterher. Ich bekam vor einigen Wochen eine E-Mail mit der Frage, wie oft war Jesus eigentlich in Jerusalem? Wie oft war Jesus in Jerusalem? Was meint ihr? Also, nicht oft, würdest du sagen. Zweimal? Dreimal? Also ich musste auch erst nachblättern, ne? Also ich bin da auch überrascht von der Frage und ich vorbereite glücklicherweise ein E-Mail, nicht persönlich, mündlich, so konnte man eben nachblättern in aller Ruhe und so tun, als wenn man das so aus dem Lameng heraus weiß. Ja, also wir wissen nicht ganz genau, wie oft er in Jerusalem war. Er war ja ein frommer Jude. Wahrscheinlich insgesamt über 20 Mal, denn ein frommer Jude ging jedes Jahr zum Fest nach Jerusalem. Und wir wissen nicht, was er genau zwischen seinem 18. und seinem 30. Lebensjahr gemacht hat. Allerdings wird uns im Neuen Testament von 7 Besuchen Jesu in Jerusalem erzählt. 7 verschiedene Besuche, die ausdrücklich erwähnt werden. Der erste Besuch, da ist Jesus noch ein kleines Baby. Da bringen ihn Maria und Josef in den Tempel, um ihn dort darzustellen. Wir haben darüber in den vergangenen Wochen öfters miteinander gesprochen, dass Josef vergessen hatte, wie auch immer, die Auslösesumme für den Erstgeborenen zu bezahlen. Wird uns zumindest nicht berichtet in der Geschichte. Darstellung Jesu im Tempel in Jerusalem. Das war der erste Aufenthalt, der in der Heiligen Schrift erwähnt wird im Neuen Testament. Der zweite Aufenthalt Jesu, da war er 12 Jahre und begleitete seine Eltern zum großen Fest nach Jerusalem und dann ging er irgendwann verloren. Im Tempel wird er wiedergefunden. Die Eltern wundern sich, sind auch ein bisschen sauer und Jesus sagt dann zu seinen Eltern, zu seiner Mutter ganz speziell: Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Der dritte Aufenthalt Jesu in Jerusalem wird, auch wenn man so will, nicht durch ihn selbst veranlasst. Also beim ersten Aufenthalt nicht bringen ihn die Eltern, beim zweiten Aufenthalt begleitet er die Eltern. Beim dritten Aufenthalt in Jerusalem ist es der Teufel, der ihn nach Jerusalem bringt. Und er stellt ihn dort auf die Zinne des Tempels. Die Versuchungsgeschichte. Und er sagt dann zu Jesus: Du kannst doch hier einfach runterspringen, denn es steht geschrieben, sie werden dich auf die Engel auf Händen tragen, dass du deine Füße nicht an einen Stein stoßest. Wir wissen, was Jesus darauf geantwortet hat. Wann Gott seinen Herrn versuchen soll. Dann heißt es, der Teufel wich von ihm für eine gewisse Zeit. Irgendwann kam er wieder, um ihn weiter zu versuchen. Dritter Aufenthalt. Der Teufel bringt ihn nach Jerusalem und stellt ihn dort auf die Zinne des Herrn. Die Aufenthalte 4 bis 6 werden uns nur im Johannesevangelium berichtet. Der Aufenthalt Jesu kurz nach der Hochzeit von Kana. Ein Osterfest, ein
Passafest, das Jesus in Jerusalem feiert, bei dem es zur ersten Austreibung der Händler aus dem Tempel kommt. Wir denken ja immer, Jesus hätte nur einmal die Händler aus dem Tempel getrieben, das hat er zweimal gemacht. Einmal wird uns davon in Johannes 2 berichtet und dann nachher in der Passionsgeschichte der Synoptiker ein zweites Mal. Beim ersten Mal ist es so, dass Jesus sagt, mein Haus, so spricht Gott, ist kein Kaufhaus. Ihr habt es zum Kaufhaus gemacht. Und bei der zweiten Tempelaustreibung wird Jesus drastischer und sagt, ihr habt mein Haus, das ja eigentlich ein Bethaus sein soll, zu einer Räuberhöhle gemacht. Also zweimal treibt Jesus die Händler aus dem Tempel. Johannes 2 kann man das nachlesen, ab Vers 13. Dann gibt es einen fünften Aufenthalt Jesu in Jerusalem, und zwar wahrscheinlich beim Schavuotfest, beim Pfingstfest. Johannes 5 wird uns davon berichtet, und in diesem Zusammenhang heilt Jesus den Kranken am Teich von Bethesda. Da ein Teich vor den Toren von Jerusalem und offenbart sich dann aber auch in der Stadt in einer Reihe von Predigten und Ansprachen. Und dann das sechste Mal Jesus in Jerusalem und in diesem Zusammenhang wahrscheinlich beim Laubhüttenfest, in diesem Zusammenhang trifft er auf die Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Und wo Jesus dann sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und als dann keiner diese Frau verurteilt, verurteilt er sie auch nicht und sagt zu ihr, dann geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Diese Stelle von der Ehebrecherin ist übrigens, steht in den meisten Bibelübersetzungen in Klammern. Guckt mal genau, ob sie so bekannt ist. Haben wir manchmal nicht vor Augen, dass sie in den ältesten Textzeugen nicht erwähnt wird, diese Stelle, sondern später eingefügt worden ist. In Johannes 8 kann man das nachlesen. Es gibt ja auch andere Stellen im Neuen Testament. Also ganz bekannte Geschichte im Zusammenhang dieses sechsten Aufenthaltes in Jerusalem. Und dann hält sich Jesus ein siebtes Mal in Jerusalem auf. Und diese Geschichte haben wir heute gelesen. Das ist der Einzug Jesu in Jerusalem zum Palmsonntag. Die Leute stehen am Straßenrand, jubeln ihm zu mit Palmzweigen, spontan die ganze Geschichte, Palmzweige, die sie abgebrochen haben von den Bäumen. Sie breiten ihre Kleider aus, legen sie vor ihm auf die Straße, so eine Art roter Teppich, den sie nicht zur Hand haben und den sie provisorisch gewissermaßen mit ihren eigenen Kleidern herstellen. Und sie rufen ihm zu, Hosianna, hochgelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Dieser Einzug Jesu in Jerusalem wird in allen Evangelien berichtet. Also in allen Vieren, immer von einer anderen Perspektive, aber so, dass dieser Einzug in Jerusalem in allen vier Evangelien erwähnt wird. Frage, was ist so besonders an diesem Einzug Jesu in Jerusalem? Viermal in den Evangelien erwähnt zu werden, ist etwas ganz Außergewöhnliches. Nicht einmal die Weihnachtsgeschichte schafft es, in allen vier Evangelien erwähnt zu werden. Die Weihnachtsgeschichte wird nur bei Matthäus und Lukas erwähnt, vielleicht auch noch in Johannes 1, wo das Wort, wo vom Wort die Rede ist, das Fleisch wird, aber die Geschichte selber uns nicht erzählt wird, aber Markus verschweigt sie uns ganz, die Weihnachtsgeschichte. Der Einzug Jesu in Jerusalem wird in allen Evangelien erwähnt. Merkwürdigerweise. Was ist so besonders an dieser Geschichte? Offensichtlich das Erste, dass sich diese Geschichte ganz tief in die Herzen der Jünger hineingesetzt und hineingeschrieben hat. Es gibt ja Erlebnisse in unserem Leben, die haben sich ganz tief in unseren Herzen verankert, die können wir nicht vergessen. Und es scheint so gewesen zu sein, dass die Jünger, als Jesus in Jerusalem auf diese Art und Weise einzog und die Leute ihm vom Straßenrand entgegenjubelten, begeistert waren. Und sie wussten das, was Jesus versprochen hat, was wir geahnt haben im Blick auf Jesus, das trifft jetzt ein. Er ist der kommende Messias-König, der nach Jerusalem einzieht, dort sich auf seinen Thron setzen wird, und dann wird er alle Verheißungen erfüllen, die im Alten Testament mit diesem Messias-König verbunden sind. Das sind ja gewaltig viele Verheißungen. Mindestens 333 alttestamentliche Verheißungen. Sie waren also großer und voller Erwartung, waren nachher völlig erstaunt und von den Socken, als das nun nicht eintraf. Jesus gefangen genommen wurde, verhört wurde, gegeißelt wurde und schließlich am Kreuz sterben musste. Und sie konnten das nicht begreifen, weil das für sie irgendwie nicht zusammenpasste. Und hier bei Johannes steht, erst später, als Jesus verherrlicht wurde, begriffen sie, was da passiert war. Also hier geht es um ein Erlebnis, das sich ganz tief in die Herzen der Jünger eingefräst hat. Was sie aber erst viel später wirklich verstanden haben. So ist das ja auch mit vielen Erlebnissen in unserem Leben. Wir machen Erfahrungen, vielleicht bist du auch mittendrin in so einem Erlebnis, in so einer Erfahrung. Und wir fragen Gott, warum lässt du das zu? Wie oft kommen die Jünger zu Jesus und sie fragen ihn, Herr, warum? Und manchmal gibt Jesus eine direkte Antwort darauf, deutet das Erlebnis. Manchmal sagt Jesus, ich könnte es euch sagen, aber ich verkürze euch im Moment nicht, denn ihr könnt es noch nicht verkraften. Und manchmal sagt Jesus auch, das weiß der Menschensohn nicht, das weiß alleine der Vater im Himmel. Aber wir wissen das hier einmal aus der Perspektive der Herrlichkeit. Wenn wir gewissermaßen vom Balkon des Himmels aus unser Leben anschauen werden, dass wir alle Erlebnisse, alle Erfahrungen unseres Lebens, auch die Erfahrungen, die wir hier auf der Erde ganz schwer einordnen können, einmal verstehen werden. Und zwar so verstehen werden und so begreifen werden, dass wir darüber in der Ewigkeit zum Lobpreis und zur Anbetung kommen werden. Also das, was hier manchmal auf der Erde uns zur Klage veranlasst, dass wir bestimmte Dinge nicht verstehen. Gott, warum lässt du das zu? Wird aus der Perspektive der Ewigkeit ein Grund sein, dass du Gott lobst? Ist dir schon mal aufgefallen, dass es im Himmel keine Klage gibt? Sondern nur Lobpreis und Anbetung? Ja, dass man manchmal den Eindruck hat, das muss halt ziemlich langweilig sein im Himmel, wenn es dann nur Halleluja gibt und Hosianna-Rufe und Lobpreis und Anbetung. Aber es ist nicht langweilig im Himmel, sondern es hängt damit zusammen, dass dir Antwort gegeben wird auf alle Fragen deines Lebens, auch im Blick auf die dunklen Stationen, vielleicht auf Stationen, die du im Moment durchmachst, durchlebst, ja. Du darfst darauf vertrauen, dass du einmal in Ewigkeit spätestens eine Antwort bekommst. Und zwar eine Antwort, die dir den Mund und das Herz öffnet, Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben. Manchmal kriegen wir das schon hier auf der Erde mit. Manchmal wissen wir schon hier auf dieser Erde, warum er bestimmte Dinge in unserem Leben zugelassen hat oder die Decke wird nur zum Teil sozusagen weggezogen und wir erkennen so ein bisschen. Wir bekommen eine Ahnung von dem, was uns da widerfahren ist. Aber am Ende vom Balkon der Herrlichkeit aus gesehen werden sich einmal alle Fragen beantworten, wie von selbst. Und das Einzige, was übrig bleibt, wird, ist der Lobpreis und die Anbetung unseres Gottes. Also, warum wird die Geschichte uns erzählt? Weil es hier um eine Erfahrung geht, die sie ganz tief in die Herzen der Jünger eingegraben hat, die sie in dem Augenblick noch nicht verstehen konnten, richtig einordnen konnten, speziell dann im Zusammenhang mit den kommenden Ereignissen der Passionswoche. Aber die sie dann verstanden haben. Deswegen finden wir sie, diese Geschichte, in allen vier Evangelien. Der zweite Grund, warum diese Geschichte erwähnt wird, ist, dass sie erfüllte alttestamentliche Prophetie ist. Wir können das gar nicht genug betonen. Dass das, was sich in Jesus Christus vollzieht hier auf dieser Erde, das, was Jesus ist, immer auch zu tun hat mit den Prophetien des Alten Testamentes. Deswegen können wir als Christen überhaupt nicht auf die Idee kommen und sagen, das Alte Testament, das streichen wir, das hat mit dem Neuen Testament gar nichts zu tun, braucht man nicht zu kennen. Man muss es kennen, das Alte Testament. Weil sonst vieles, was wir im Blick auf Jesus im Neuen Testament hören, völlig unsinnig ist. Es ist nur verstehbar auf der Folie vor dem Hintergrund des Alten Testamentes. Ich habe das gerade eben schon gesagt, 333 konkrete Messias-Weissagungen gibt es im Alten Testament. Sein Geburtsort wird genannt. Viele Einzelheiten seines Dienstes hier auf der Erde. So dass Johannes im Gefängnis mit dem Wort Jesu getröstet werden kann. Siehe, Blinde werden sehend, Lahme werden gehend, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Dann wusste Johannes von seiner Kenntnis des Alten Testaments her, Jesus ist der Messias. Vorher fragt er noch, Herr, bist du wirklich der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Das ist vorhergesagt, im Blick auf Jesus. Viele Einzelheiten, bis hin zu seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Aber auch, was seine Wiederkunft angeht. Noch etwa ein Drittel der alttestamentlichen Prophezeiungen sind unerfüllt. Wir warten darauf, dass sie sich erfüllen werden. Aber zwei Drittel haben sich für Christus erfüllt. Und diese Geschichte, die uns hier erzählt wird vom Einzug Jesu in Jerusalem, ist erfüllte Prophetie. Zacharja redet darüber. Wir haben den Text hier gelesen, an der Wand auch, und Anja hat ihn uns vorgelesen. Da sagt Zacharja, der König kommt. Und er reitet nicht wie die heidnischen Könige auf einem Pferd, denn das Pferd in Israel war ein Symbol des Krieges, des Streites. Die Könige von Ägypten, die Könige aus Griechenland, die römischen Könige und Kaiser hatten Pferde. Und wenn die Herrscher aus der heidnischen Welt in die Städte einmarschierten, dann marschierten sie ein, warum? Wie? Auf dem Rücken eines Pferdes. Der König von Jerusalem reitet auf einem Esel in seine Stadt ein. Das ist nicht einfach eine Demutsbezeugung, es ist auch der König auf einem Esel. Es ist einfach auch, Jesus benutzt sozusagen den Volkswagen der damaligen Zeit. Das heißt, er reist nicht mit dem großen, dicken Mercedes an, sondern er kommt auf einem Volkswagen daher. Und zwar auf einem Volkswagen, mit einem Volkswagen, der ihm nicht einmal gehört. Darin liegt die Niedrigkeit dieses Herrn. Sondern er leiht sich diesen Esel ja aus. Hier wird bei Johannes uns nur erzählt, er findet einen Esel. In den anderen Geschichten wird uns der größere Zusammenhang auch vor Augen gemalt. Da heißt es, Jesus schickt seine Jünger voraus in die Stadt und sagt, ihr werdet da einen Esel finden, angebunden und so weiter. Und wenn euch jemand fragt, nachdem ihr diesen Esel abgebunden habt, dann sagt der Herr, bedarf seiner. Das Einzige, was der Herr Jesus in seinem Leben jemals gebraucht hat, ist ein Esel. Lastenträger. Der Herr bedarf seiner. Und der Besitzer des Esels wird euch dann freiwillig und bereitwillig diesen Esel mitgeben. Bei einem Evangelisten heißt es dann noch, dass die Jünger versprechen, ihn auch wieder zurückzugeben nachher. Also ein Leasingfahrzeug sozusagen. Ohne dass Jesus dafür Geld bezahlt. Er hat nichts in dieser Welt, nicht einmal etwas, wohin er sein Haupt legen könnte, sagt dieser König. Also die Geschichte wird uns erzählt, weil es hier um erfüllte Prophetie geht. Interessant ist noch, dass Johannes etwas zufügt, wo man als Bibelleser sagen muss, so steht es eigentlich nicht geschrieben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Was sagt Johannes? Er zitiert Zacharja, Kapitel 9, Vers 9. Man sagt, dort steht geschrieben, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüll. Vielleicht kannst du uns diesen Text da nochmal reinblenden. Dann kann man sehen, was er dazu setzt. Johannes, der Evangelist. Da steht hier, freue dich, du Stadt. Jubel laut, ihr Bewohner Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit. Gott steht ihm zur Seite, demütig ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, auf einem Esel hängt. Was er dazu setzt, ist, fürchte dich nicht. Und ihr Füllen, ja, ein männliches Füllen allerdings. Also dieser Esel hängt, ist ein männliches Füllen auf Hebräisch. Aber hier ist dieses, fürchte dich nicht, dazu gesetzt. Damit fasst er gewissermaßen die ganze Botschaft des Textes zusammen. Denn das soll zum Ausdruck gebracht werden mit diesem König, der auf einem Esel in Jerusalem einreitet, ist ein König, vor dem man keine Angst haben muss. Ein König, vor dem man keine Angst haben muss. Ehrlich gesagt, manchmal würde ich mir wünschen, für mich selbst mal wieder so ein bisschen Angst vor meinem Herrn Jesus zu haben. Manchmal habe ich den Eindruck, wir gehen mit Jesus um, wie mit einem Gott, den man in die Tasche stecken kann. Sie sehen in ihm nicht so sehr den König, sondern den Kumpel. Den man durch dick und dünn gehen kann, ist wunderbar. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir gar keine Ahnung mehr haben von dem, was es heißt, einem König zu gehen. Weil es ja keine Könige in unseren Breitengraden mehr gibt, keine richtigen, also Königin Elisabeth ist ja auch keine richtige Königin mehr. Ne? Das sind ja alles nur Repräsentanten, ja, fast märchenhafte Figuren, wo sich so ein Stück die Identität des Staates widerspiegelt, aber die eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Die Königin Elisabeth darf ja ihre Regierungserklärung nicht einmal selbst verfassen, sondern die wird ja ihr von ihrem Ministerpräsidenten, von ihrem Prime Minister vorgelegt und sie darf sie nur verlesen. Ja? Wir haben eine konstitutionelle Monarchie, wenn wir denn überhaupt eine noch auf unserer Welt haben. Was ein König eigentlich bedeutet, ist uns gar nicht mehr vor Augen. Das erste, was man vor einem König hatte, war immer Angst, immer Furcht. Man wusste nicht, was da auf einen zukommt, wenn einem ein König begegnet. Und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal unserem Herrn Jesus wie so einem Kumpel begegnen und nicht wie dem Herrn. Aber für Johannes war es wichtig, diese Botschaft der Sacharja zusammenzufassen mit dem Wort, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Es ist ein demütiger, ein sanftmütiger König. Einer, der eure Lasten trägt. Der gekommen ist, euch zum Heil. Euch eure Schuld vergibt. Und der dafür sorgen wird, dass euer Leben gelingt. Einer, der nicht auf eure Kosten leben will. Denn das haben die Könige sonst an sich, dass sie auf unsere Kosten leben. Sondern einer, auf dessen Kosten ihr leben könnt. Das bedeutet ja, die Aussage, Jesus hat sich für uns geopfert, dahingegeben, dass wir auf seine Kosten leben können. Also die Geschichte wird uns erzählt, weil hier sich alttestamentliche Prophetie erfüllt. Und es gibt noch einen dritten Punkt, weil Jesus sich hier als König offenbart. Die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem ist so etwas wie ein Präludium. Oder wie bei der Oper, eine Ouvertüre. Für die große Geschichte Jesus. König und Herr. Und das Neue Testament unterscheidet drei Amtszeiten dieses Königs. Die erste Amtszeit beginnt mit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Da kommt der König der Könige in Niedrigkeit. Auf einem Esel reitet er ein. Da wird er am Ende mit einer Dornenkrone gekrönt. Da wird ihm aus Spott ein Purpurmantel umgehängt. Da wird ihm von den Soldaten gehuldigt, in Anführungszeichen, und sie bespucken ihn und schlagen ihn. Und da ist schließlich das Kreuz sein Tod. Das erste Amt dieses Königs. Er kommt in Niedrigkeit, wird mit Dornen gekrönt, wird verspottet, bespuckt. Und das Kreuz ist sein Thron. Und diejenigen, die ihn hier ausrufen als den König, Hosianna, hochgelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn rufen, nur wenige Tage später, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Die ganze Passionsgeschichte reflektiert den Begriff König. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? In den Verhandlungen, was sagt Jesus? Du sagst. Und dann sagen die Juden, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Und am Ende hängt Pilatus ein Schild über das Kreuz. Und wenn man in der katholischen Kirche mal so ein Kreuz sieht mit einem Korpus, dann sieht man dieses kleine Schildchen oben angedeutet. Inri steht da. Als Kind habe ich immer darüber gerätselt, was das bedeutet. Inri. Das ist die Abkürzung für Jesus Nazarenus Rex Judaorum. Jesus von Nazareth, der König der Juden, schreibt Pontius Pilatus in drei Sprachen über den Gekreuzigten. Und die Juden sagen dann, schreibt nicht König der Juden, sondern schreibt, dass er von sich gesagt hat. ich bin der König der Juden. Was sagt Pontius Pilatus? Dieses bekannte Wort. Was ich geschrieben habe, bleibt geschrieben. Was ich geschrieben habe, bleibt geschrieben. Ein prophetisches Wort aus dem Munde eines heidnischen Gouverneurs. Vielleicht hat auch seine Frau, die Frau des Pontius Pilatus, dazu beigetragen. Wir wissen von ihr, dass sie Albträume gehabt hat, nachts wegen Jesus. Und sie dann zu Pontius Pilatus kommt und sagt, versuch dich da rauszuhalten, hab nichts mit diesem Mann zu schaffen, denn wegen ihm habe ich Furchtbares im Schlaf erlebt. Pontius Pilatus stand irgendwie dazwischen. Auf der einen Seite habe ich den Eindruck, er wusste, mit diesem Mann von Nazareth ist etwas ganz Besonderes. Und auf der anderen Seite hat er dann doch der Stimme des Volkes gehorcht und ihn zur Kreuzigung freigegeben. Also die erste Amtszeit Jesu, sie beginnt mit dem Einzug Jesu in Jerusalem und sie endet mit der Inthronisation Jesu am Kreuz. So fängt das Johannesevangelium an. Darum muss wie die Schlange in der Wüste Jesus Christus erhöht werden. Ja? Am Kreuz, meint ihr damit? Erhöht werden am Kreuz. Und so wie damals die Israeliten auf die Schlange guckten und heil wurden, so wirst du heil, wenn du auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, schaust. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselben Stunde. So heißt es in einem alten Lied. Und blick nur auf ihn, den der Vater gesandt. Es gibt eine zweite Amtszeit, zu der will ich gleich zum Schluss etwas sagen. Eine dritte Amtszeit. Das ist, wenn Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Und die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem ist auch, wenn man so will, eine Ouvertüre dieser dritten, letzten großen Amtszeit. Dann wird Jesus wiederkommen, auch nach Jerusalem wiederkommen. Und er wird in Jerusalem die Königsherrschaft sichtbar antreten, und zwar sichtbar für alle Welt. Und er wird im Vorfeld all das machen, was er hier in Sacharja 9 bereits voraussagt. Vielleicht kannst du den Text noch einmal zeigen, und zwar den zweiten Teil. Einmal weiter. Er schafft die Pferde und die Streitwagen ab in Jerusalem und in ganz Israel. Auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter den Völkern. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Euphratstrom bis zu den Enden der Erde. Bei seiner dritten Amtszeit wird er sich offenbaren als der Friedenskönig in Jerusalem. Und ein tausendjähriges Friedensreich wird beginnen, wo Frieden herrscht zwischen den Völkern. Jesus wird seinen Thron in Jerusalem haben und die Völker, selbst die Könige der Erde, werden nach Jerusalem kommen. Warum? Um dort den wahren Gott anzubeten. Das ist die große Perspektive. Darum steht jeden Tag von Israel in der Zeitung. Das ist ein Thema, ist, dass die Weltgeschichte wie ein roter Faden durchwirkt. Immer wieder ist von Israel und von Jerusalem die Rede. Und selbst am Ende der Zeit wird von Jerusalem die Rede sein. Tausendjährig Friedensreich, wenn der Herr Jesus den Thron Davids besteigen wird. Und das Friedensreich, das messianische Friedensreich, die dritte Amtszeit dieses Friedenskönigs anbricht. Und dann werden alle Völker und alle Nationen gewissermaßen ihre Knie beugen müssen, sagt die Bibel. Ja? Sie werden ihre Knie beugen müssen und ihre Zungen müssen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Sie haben keine Entscheidungsmöglichkeit mehr zwischen dem einen und den anderen Königen. Zwischen dem einen Herrn und dem anderen, weil Jesus ja der Herr ist und der König ist und es keinen anderen gibt. Es gibt keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Nur die eine, dass sie Jesus Christus als den Herrn und als den König anbeten und ihm die Ehre geben. Ihnen bleibt nichts anderes übrig. Und ich denke auch an die vielleicht hier in unserer Mitte, die sich noch nicht für Jesus entschieden haben. Es kommt der Tag, wo du dein Knie beugen musst vor Jesus. Wo deine Zunge bekennen muss, dass Jesus der Herr ist. Warum willst du es nicht zwischendurch schon freiwillig tun? Das ist dein Schicksal. Ja, du wirst am Ende der Zeit den Mund aufmachen und da kommt nichts anderes raus als das Wort Jesus ist Herr. Warum sagst du das nicht schon heute? Damit sind wir bei der zweiten, bei der mittleren Amtszeit. Das ist die Geschichtsphase, in der wir uns jetzt befinden. Also die erste Amtszeit damals der Einzug in Jerusalem, das Kreuz, der Thron, die letzte Amtszeit, Jesus wieder in Jerusalem, aber dann sichtbar für alle Welt als der König der Könige und der Herr aller Herren. Und wir müssen dann unsere Knie beugen und unsere Zungen müssen bekennen. Und jetzt die mittlere Amtszeit, die zweite, in der wir uns jetzt befinden. Und jetzt geht es darum, dass Jesus im Himmel, unsichtbar für die Menschen und für diese Welt, die Herrschaft übernommen hat. In der Bibel steht, dass er zu Rechten des Thrones Gottes sitzt. In der Bibel steht, und Jesus sagt das von sich selber, dass ihm alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und darum schickt er seine Boten los. Und es ist für mich faszinierend, dass praktisch heute in aller Welt Jesus Christus verkündigt wird. Sein Name genannt wird. Menschen in die Entscheidung gerufen werden. Aber in dieser Phase geht es nicht darum, dass er sichtbar gewissermaßen in dieser Welt sein Reich baut, sondern unsichtbar. Jede Gemeinde Jesu, sei sie noch so klein und noch so gering und noch so verachtet von der Welt, ist eine Außenstelle, ein Außenposten des kommenden Königreiches. Bitte? Das Bodenpersonal, könnte man sagen, ja? Eigentlich haben wir das leider den Zeugen Jehovas überlassen. Die schreiben immer draußen dran Königreichssaal, ja? Eigentlich ist jede Gemeinde ein Königreichssaal dieses wunderbaren Königs, der am Ende der Zeit wiederkommt. Und jeder, der wiedergeboren ist, der Jesus Christus als Herrn hat, ist ein Beauftragter dieses Königs, wozu beauftragt, diesen König bekannt zu machen. Jesus als den Herrn und König zu bekennen und auszurufen in dieser Welt. Und in dieser Zeit der Gnade, geht es darum, dass du freiwillig dich entscheidest, die Könige und Herren in dieser Welt, die es ja gibt, und die Anspruch auf dein Leben erheben. Wir wissen ja heute nicht einmal mehr, wer denn die eigentlichen Königin, Könige und Herren dieser Welt sind. Das ist das Problem. Zur Zeit des Römischen Reiches wusste man, dass Augustus der Große, er ist Kaiser in Jerusalem. Im Mittelalter wusste man das, vielleicht auch noch zur Zeit von Kaiser Wilhelm. Aber heute sind die eigentlichen Machthaber dieser Welt ganz anonym. Wir wissen, da gibt es Mächtige, aber wir kennen nicht mehr ihre Namen. Was wir wissen ist, dass Barack Obama und dass unsere liebe Angela Merkel und andere Mächtige in dieser Welt, sie ist ja die mächtigste Frau der Welt, wird gesagt, dass sie in Wirklichkeit nur Marionetten sind. Und wir spüren das besonders, wenn es um Wirtschaftskrisen geht in dieser Welt, wie die Politiker dann abhängig gewissermaßen von dem, was da auf den Märkten geschieht, in aller Eile zusammenkommen, neue Beschlüsse, neue Gesetze erlassen und dann tun, was die großen Wirtschaftsbosse wollen. Das ist eigentlich merkwürdig. Ich habe das schon mal gesagt, früher wusste man, wem Jeferbier gehörte. Der hieß Fettköter, der Brauer, dieser Erste, dem Jeferbier gehörte. Heute weiß man das nicht mehr. Man weiß, es ist Dr. Oetker Gruppe, aber wem gehört die Dr. Oetker Gruppe? Also wir leben heute in einer Welt, wo die eigentlichen Machthaber, die eigentlichen Könige und Herren dieser Welt zunehmend anonymisiert auftreten. Wir wissen nicht mehr, wer eigentlich die roten Fäden in der Hand hat. Aus der Heiligen Schrift wissen wir, dass dahinter der Antichristus steht, letztendlich. Der irgendwann einmal sich offenbaren wird und dann alle politische, alle religiöse und alle wirtschaftliche Macht in den Händen haben wird. Der Antichristus, der Gegenchristus. Und du hast die Möglichkeit, heute dich zu entscheiden. Zu sagen, auf welche Seite du gehören willst. Es ist völlig unabhängig von deinem geistlichen Zustand. Von deinen ethischen Muskeln, die du spielen lassen kannst. Oder deinen moralischen. Von deinem Lebenswandel. Von deinem gesellschaftlichen Stand. Von deinem Herkommen. Das Neue Testament macht uns ja Mut, indem es uns zeigt, dass die schlichtesten Menschen, sogar der Schäfer am Kreuz, den Weg zu Jesus finden und sich für ihn entscheiden. Dass es offensichtlich keine Voraussetzung gibt dafür, Jesus als den Herrn und König anzunehmen. Man könnte sagen, in dieser zweiten Amtsphase ist Jesus der König der Herzen. Es wird ja auf der Diana zugeschrieben, dass sie eine Königin der Herzen war. Jesus ist der König der Herzen. Er steht vor deiner Herzenstür. So sagen es die Adventslieder. Komm, o mein König, mein Heiland, Jesus Christ, meine Herzenstür, hier offen ist. Er ist der König der Herzen. Möchte er gerne sein in dieser zweiten Amtszeit. Er möchte dein König werden. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Und ich lade dich ein, deinen ganz persönlichen Palmsonntag heute Morgen zu feiern. Und zu sagen, Herr Jesus, die Tür meines Herzens steht dir offen. Zieh ein. Du sollst mein König sein. Du sollst deinen Thron in meinem Herzen richten. Und ich möchte nicht, dass all die anderen, diese anonymen Mächte und Kräfte über mich herrschen, sondern ich will, dass alleine du der Herr bist in meinem Leben. Und da dieser König der Könige so demütig ist, so sanftmütig, kann es passieren, dass er plötzlich draußen vor ist. Das hat jeder von uns, der Christ ist, schon mal erlebt, ja. Dass er es aufgenommen hat als den Herrn seines Lebens irgendwann bei seiner Bekehrung, dass er irgendwann mal wieder draußen war. Und dass man den Eindruck hat, auf diesem Thron des Lebens sitzen alle möglichen Mächte und Kräfte, aber nicht mehr der Herr Jesus. Denk an diese schöne Geschichte aus der Offenbarung, wo Jesus vor der Tür einer ganzen Gemeinde steht und anklopft und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür. Und die ganze Gemeinde hat gedacht, der ist mittendrin. Ja, wir haben uns ja in seinem Namen versammelt, er ist mitten unter uns. War er gar nicht mitten unter ihnen, sondern steht draußen vor der Tür. Aber er klopft an. Und er sagt, wer mir auftut, zu dem will ich hineingehen. Und das Abendmahl will ihn feiern. Also es kann sein, dass du das heute nötig hast, dass er neu in dein Leben einzieht. Als der König der Könige und der Herr aller Herren. 7-mal war Jesus nach der Schrift, nach dem Neuen Testament, in Jerusalem. Es gibt 3 Gründe, warum diese Geschichte ganz besonders ist. Und 3 Amtszeiten unseres Herrn Jesus. Und die zweite Amtszeit ist so wichtig. Weil in dieser Zeit wir an seine unsichtbare Herrschaft im Himmel glauben. Alle Gewalt ist ihm gegeben im Himmel und auf Erden. Und er vor unserer Herzenstür steht. Und Einlass haben möchte. Zum ersten Mal oder erneut. Und du darfst ihm sagen, hochgelobt, bist du Jesus, der da kommt, im Namen